Ihr Lieben, ich habe vorhin ja schon mal kurz erwähnt, dass ich inzwischen 27 Jahre alt bin. Auch noch nicht so lange, einen guten Monat, aber ich finde 27, das ist ein ganz spannendes Alter, für mich jedenfalls. Nicht nur, weil ich jetzt gerade so an so einem großen Umbruch in meinem Leben bin, weil so zu Ende studieren, das kann man ja in jedem Alter, sondern auch dieses Alter 27. Denn ich bin jetzt ganz offiziell laut diversen Ordnungen und Satzungen kein Jugendlicher mehr auf einmal, sondern ganz plötzlich bin ich in einem Tag erwachsen geworden. Zumindest wenn es nach den Landesjugendringen geht, denn da gibt es Fördergelder abzugreifen, aber eben nur für Menschen unter 27. Die sind jugendlich und ich jetzt anscheinend nicht mehr. Ich fühle mich eigentlich noch ganz jugendlich ganz häufig, aber naja, zumindest wenn es nach der Zahl geht, bin ich das anscheinend nicht mehr. Aber woran ich bei dieser Zahl auch irgendwie sofort denken musste, als ich da Geburtstag hatte letztens, ist ja dieser berühmte Club 27. Also diese lange Liste an Rockstars und Popstars, die alle mit 27 gestorben sind. Mit 18 hat sich das noch ganz weit weg angefühlt. Jetzt inzwischen nicht mehr. Und zuerst denke ich da an Jim Morrison. Ich bin ein großer The Doors-Fan. Das habe ich von meinem Vater so mitbekommen, aber Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber mal ganz unabhängig von dieser Zahl 27, befinde ich mich mit gerade so noch Mitte 20, gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo auch in meinem Freundeskreis eine ganze Menge passiert. Ich war letztes Wochenende auf einer Hochzeit, da haben Freunde von mir geheiratet und ich bin nächstes Wochenende auf einer Hochzeit, da werden Freunde von mir heiraten. Gut, dass dieser Termin da jetzt genau in die Mitte gepasst hat, das war tatsächlich der erste Terminvorschlag, der mir gemacht wurde und es hat sofort gepasst. Das finde ich sehr schön. Andere Freunde bekommen so langsam die ersten Kinder, aber ein Haus hat jetzt noch niemand gebaut oder gekauft, das fehlt gerade noch. Was aber nicht fehlt und definitiv viel früher als erwartet passiert sind, sind dann doch die ersten Altersbeschwerden. Denn ich merke das selbst so manchmal, also gerade morgens, dass bei manchen Bewegungen, dass sie inzwischen dann doch so mit dem einen oder anderen unfreiwilligen Ächzen begleitet sind. Aber gut, ich bin auch jemand, der recht viel Zeit am Schreibtisch verbringt und vielleicht sollte ich einfach nur ein bisschen mehr für meinen Rücken tun. Das würde da schon viel tun. Aber tatsächlich, das betrifft jetzt nicht mich direkt, aber in meinem Freundeskreis gab es in den letzten 12 Monaten jetzt schon die ersten beiden Bandscheibenvorfälle. Und das jeweils mit Mitte 20. Das ist ganz schön jung. Wenn du selbst schon mal davon betroffen warst und einen Bandscheibenvorfall hattest oder jemanden in deinem bekannten Freundeskreis oder deiner Familie hattest, dann weißt du, wie schlimm das sein kann. Und das weiß ich jedenfalls von meinen beiden Freunden, das ist eine Freundin und ein Freund, und auch von meiner Mutter, die vor 10 Jahren ungefähr einen hatte, weiß ich, dass das Ganze definitiv keinen Spaß macht. Ein Bandscheibenvorfall ist ja nämlich mit ganz schön starken Schmerzen verbunden, weil dabei die Bandscheibe, also dieses Polster zwischen den Wirbeln, auf eine Art und Weise beschädigt und verletzt ist, dass sie auf den Nerv raufdrückt. Und gerade wenn man dann die falsche Bewegung macht, ist das begleitet von einem sehr starken stechenden Schmerz. Von meinen Freunden weiß ich, wie einschränkend sich das auf den Alltag auswirken kann. Und gerade als junger Mensch mit solchen Beschwerden wird man dann ja auch nicht immer unbedingt direkt ernst genommen, weil das kann ja gar nicht sein, dass man mit Mitte 20 schon einen Bandscheibenvorfall hat. Bestimmt sind das einfach nur normale Rückenschmerzen und es würde schon reichen, etwas abzunehmen oder ein bisschen den Rücken zu trainieren und dann geht das bestimmt von alleine weg. Solche Sachen durften sich die beiden dann anhören, bei Ärzten und Ärztinnen. Aber wenn man dann nur lang genug drauf pocht und darum kämpft, ernst genommen zu werden, und dann bekommt man doch endlich einen Termin für den MRT, damit ein Scan von der Wirbelsäule gemacht werden kann. Und dann stellt sich wieder alle Erwartungen am Ende raus, dass es doch auch mit Anfang und Mitte 20 ein Bandscheibenvorfall sein kann. Dann ist auf einmal alles erstaunlich ernst. Das werden die starken Schmerzmittel verschrieben, Physiotherapie angeordnet. Und wenn das Ganze nicht besser wird, dann muss vielleicht sogar operiert werden. Ich glaube, dass dahinter, dass die beiden das so erfahren haben, dass sie nicht ernst genommen wurden zuerst. Auch ein kulturelles Problem hinterliegen kann, das mit Rückenproblemen allgemein irgendwie verbunden ist. Denn ob der eigene Rücken gesund ist oder krank, ob man gerade stehen kann oder nicht, das sagt in unserer Kultur irgendwie auch eine ganze Menge über Status und über Würde aus. Also ich musste da sofort so an diese Situation denken, wenn man, das ist mir noch nicht passiert, den meisten von uns wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man vor einem König oder einer Königin steht, dann verbeugt man sich ja. Man macht den Rücken krumm und drückt damit aus, dass man untertänig ist. Man drückt Unterwürfigkeit aus, dass man einen niedrigeren Status in dieser Welt und Gesellschaft hat. Und mit einem geraden Rücken, mit dem kann man ja kann man schreiten, kann man stolzieren. Und das sagt ja auch schon was über Stolz und Würde aus, was dadurch transportiert wird. Mit einem krummen Rücken, mit einem verletzten Rücken geht das nicht. Und letztens war ja Olympia und wenn ich die Regeln richtig verstanden habe, dann ist es ja gerade beim Geräteturnen auch so, dass so ein gerader Rücken auch durchaus Punkte bringen kann, beziehungsweise Punktabzug, wenn der Rücken eben nicht ganz gerade ist. Wenn man gerade stehen kann, einen gesunden Rücken hat, dann hat man den Überblick. Man kann sich groß machen, man kann sich von aus eigener Kraft aufrichten. Mit einem gekrümmten Rücken geht das nicht. In der Bibel begegnet uns an einer Stelle eine Frau, die all diese Dinge zum Beispiel nicht kann, die ordentlich mit dem Rücken zu tun hat und schon viele Jahre lang Rückenbeschwerden hat. Ihre Geschichte habe ich euch heute als Predigtext mitgebracht. Das ist der Perikopentext für diesen Sonntag. Ich lese einmal aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Und er, Jesus, lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler! Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zu Tränke? Musste dann nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Am Anfang unseres Textes werden wir in eine ziemlich typische Situation hineingeworfen. Es ist Sabbat, der letzte Tag der Woche, und Jesus besucht, wie er es wohl gewohnt war, die Synagoge und er lehrt dort sogar. Vielleicht findet das Ganze sogar im Synagogengottesdienst direkt statt, das ist auch an einer anderen Stelle beschrieben. Und also in so einem Gottesdienst und Jesus predigt, könnt ihr euch das vorstellen, das muss ganz schön beeindruckend sein. Aber vielleicht war es auch schon nach dem Gottesdienst und Jesus gehörte zu der Gruppe von den Leuten, die einen guten Teil des Sabbats in der Synagoge verbracht haben, um dort die Tora zu studieren, um voneinander zu lernen. Und dort in diesem Kontext lehrt Jesus. Unter der Synagogengemeinde war eben auch eine Frau, die es, wie schon angekündigt, am Rücken hatte. Was sie jetzt genau hatte, das lässt sich nicht so genau sagen. Vielleicht war es ja eine Skoliose oder vielleicht eine Art von Muskelschwäche, die sie daran hinderte, sich aufzurichten. Oder eben doch ein heftiger, unbehandelter Bandscheibenvorfall. Der Auslöser dafür ist laut unserem Text ein böser Geist, der sie seit 18 Jahren nicht lassen möchte. Sie hat also schon wirklich lange mit ihrem Leiden zu kämpfen, das sie massiv in ihrem Alltag einschränkt und sie kleiner macht, als sie ist. Ich will nicht allzu viel mutmaßen oder zu diesem Text dazu dichten, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es aufgrund ihrer Krankheit gewohnt ist, übersehen zu werden. Oder wenn dann nur mitleidige oder abschätzige Blicke sogar kassiert. Aber diesmal ist da jemand da, der sie sieht, der sie anblickt und ihr wirklich Beachtung schenkt. Jesus. Er blickt sie an, er ruft sie zu sich und er spricht sie an. Er legte die Hände auf und sagt zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und Tatsächlich merkt sie sofort, dass Jesus recht hat und sie sich zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder aufrichten, wieder strecken kann, wieder groß machen kann. Sie kann den Rücken gerade machen und die Schmerzen sind endlich weg. Und dann kann sie nicht anders, als genau das zu tun, wozu die Synagoge als Ort ja auch durchaus da ist, um Gott dort zu preisen und anzubeten. Ich will mich heute in der Predigt zuallererst auf diese Frau konzentrieren und auf das, was sie hier erlebt. Danach gehe ich dann auch noch auf den Sabbat ein, der in unserem Text ja auch eine ziemlich wichtige Rolle hat. Aber erstmal soll es um die Frau und ihre Begegnung mit Jesus gehen. Hier begegnet uns ein Mensch, der schon allein aufgrund seines Geschlechts eher am Rand der Gesellschaft steht. Denn das antike Israel war nun mal eine Zweiklassengesellschaft, in der Frauen als Eigentum betrachtet wurden, als Eigentum ihrer Väter und ihrer Ehemänner. Dazu kommt dann noch ihre Krankheit, die sie zusätzlich an den Rand der Gesellschaft drängt. Jesus bricht dieses Unrecht hier auf. Allein schon dadurch, dass er sie als Frau zu sich ruft. Denn Synagogen waren damals, und einige sind das noch heute, gerade konservativere, und es gibt ja auch noch christliche Gemeinden und Kirchen, in denen Geschlechtertrennung herrscht. So auch damals. Aber Jesus ruft sie jetzt in diesen Teil hinein, der eigentlich den Männern vorenthalten war, und bricht so, zumindest symbolisch, diese Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen auf. Aber dabei bleibt es ja nicht. Jesus legte die Hände auf und sagt einfach nur: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit, und sie ist geheilt. Dafür braucht es ja auch keinen langen Heilungsprozess, sondern ganz plötzlich ist das, was Jesus sagt, Wirklichkeit geworden. Und plötzlich ist sie befreit von dem, weswegen sie davor nur Ausgrenzung erfahren hat. Für mich wird hier ganz intensiv klar, was das Besondere an Jesus als Mensch und als Gott ist. Denn in Jesus zeigt sich Gott als derjenige, der eben nicht nur auf die Großen, auf die Starken, auf diejenigen, die was bedeuten in der Welt, schaut, sondern der den Blick auf diese wirft, sondern jeden Menschen im Blick hat. Und insbesondere auch diejenigen, die in der Welt übersehen werden. Innerhalb ihrer Gesellschaft wird dieser Frau wegen ihrer Krankheit keinen Wert beigemessen. Aber Gott hat jeden Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Und so ist jeder Mensch wertvoll vor Gott. Du und ich und diese Frau. Ganz egal, was er leisten kann. Oder ob er jetzt den Idealvorstellungen seiner Gesellschaft entspricht oder eben nicht. Indem Jesus sie zu sich ruft und sie heilt, wird sie dieser ja ihr von der Welt aufgedrückten Wertlosigkeit, die sie wahrscheinlich empfindet, entrissen. Sie muss nicht länger vor allem und jedem gebückt hergehen, als wäre sie jedem eine Verbeugung oder so schuldig. Nein, Jesus richtet sie auf, sodass sie nicht länger auf den Boden starren muss, sondern ihren Mitmenschen in die Augen blicken kann. Das ist das zentrale Thema in unserem Text, dass ein Mensch zu dem verwandelt wird, wie Gott ihn schon längst gesehen hat. Und da könnte man ja eigentlich schon fast einen Punkt setzen, wenn da nicht die Sache mit dem Sabbat noch wäre. Denn einige der Anwesenden hatten ein Problem damit, was Jesus hier getan hat. Allen voran der Synagogenvorsteher. Mit der Heilung hat er ja an sich kein Problem. Das ist ja eine gute Sache, das weiß er ja auch. Aber musste Jesus das denn unbedingt am Sabbat machen? Denn heilen ist ja Arbeit. Und Arbeit ist am Sabbat verboten. Wenn es denn doch ein Notfall gewesen wäre, dann wäre das ja okay gewesen. Aber die Frau hatte doch jetzt schon 18 Jahre damit zu kämpfen. Und einen Tag länger, was wäre das schon gewesen? Er sieht sich verpflichtet, seine Verantwortung gegenüber seiner Gemeinde zu erfüllen. Und er ermahnt sie deswegen, damit sie bloß nicht auf dumme Gedanken kommen und auf einmal erwarten, dass sie am Sabbat geheilt werden von allem, was sie so belastet. Was hier in der Situation passiert, fühlt sich für mich so ein bisschen wie so eine Podiumsdiskussion an. Also für mich, als ich das gesehen habe, dachte ich, das wirkt so, als wenn der Synagogenvorsteller irgendwie hier steht und Jesus hier und die reden gar nicht so sehr direkt miteinander, sondern irgendwie nach vorne ins Publikum. Denn der Synagogenvorsteher, der spricht ja Jesus gar nicht direkt an, er spricht ja zu den Leuten, die da sind. Und auch Jesus, der ja ziemlich klare Worte findet, sagt zu ihm nicht: Du Heuchler, sondern er sagt: Ihr Heuchler, Nicht nur er ist gemeint. Jesus reagiert aber auf diese Ermahnung des Synagogenvorstehers, indem er ein ganz anderes Verständnis vom Sabbat teilt. Jesus ist ja nämlich der Meinung, dass diese Heilung eben nicht nur Arbeit oder so ist, die am Sabbat eben nicht getan werden soll, sondern ganz im Gegenteil etwas ist, was perfekt zum Sabbat als Ruhetag passt. Der Sabbat ist hier nicht einfach nur ein Tag, an dem möglichst wenig getan werden soll, sondern er ist ein Tag für das Gute und für das Schöne und für das Heil. Zum Beispiel, um die Tora zu studieren. Was ja also zumindest für mich im Laufe des Studiums sich auch immer wieder nach Arbeit angefühlt hat. Oder eben, um einen Menschen zu ermutigen, ihn aufzurichten und um ihm zu helfen. Wann, wenn nicht am Sabbat, fragt Jesus. Dass es auch unsinnig wäre, dieser Frau die Hilfe zu verwehren, macht Jesus ja an einem Beispiel deutlich. Denn es ist doch selbstverständlich, dass man sich auch an einem Tag, an dem man sonst nichts weiter arbeitet, um die Tiere kümmert. Um die Ochsen und Esel und Schafe und um alles, was dazugehört. Weil die müssen ja versorgt werden mit Nahrung und mit Wasser. Wie viel selbstverständlicher sollte es also sein, dass man sich eben auch um seine Mitmenschen hier kümmert? Sich hier um die Tiere zu kümmern, aber nicht um einen Menschen, der Hilfe braucht, das passt einfach nicht. Ich glaube, dass der Sabbat hier in unserem Text schon ein Ausdruck und ein Vorgeschmack auf etwas sein soll. Ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes, denn wenn Jesus am Ende der Geschichte wiederkommt und sein Reich endgültig errichtet, dann wird vieles so sein wie an einem perfekten Sabbat. Alle Mühe, alles Leid wird dann vorüber sein und durch eine perfekte Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott und zwischen uns Menschen untereinander ersetzt. Dadurch, dass die Frau aus unserem Text hier geheilt und aufgerichtet wird, wird an ihr ja ein Teil von dieser Verheißung schon erfüllt. An ihr wird das manifest. Jesus macht sie heil und erklärt sie, die sonst Ausgrenzung erlebt und gewöhnt ist, zu einem Teil des Gottesvolks, zu einer Tochter Abrahams. Ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Für uns, für mich persönlich und für euch stecken in diesem Predigttext zwei Dinge. Zuerst ist das genau dieser Zuspruch, dass Gott uns aufrichten will, wenn wir uns, bildlich gesprochen, geknickt fühlen und gebeugt. Dass er uns Würde zuspricht, die wir in uns selbst, in unserem Alltag manchmal vielleicht gar nicht erleben. Und die Zusage, dass wir sein Kind heißen dürfen, wenn wir uns manchmal wertlos und unbedeutend fühlen. Und gleichzeitig ergibt sich auch ein Anspruch an uns, dass wir, so wie Jesus, auch einen Blick auf diejenigen Menschen gewinnen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ich will das mal kurz in den Kontext der Nächstenliebe setzen. Jesus sagt ja, dass es das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben. Aber dass es da eben auch ein zweites Gebot gibt, das genauso wichtig ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses wie dich selbst, das ist, glaube ich, da ein wichtiges Kriterium. Denn um seinen Nächsten zu lieben, muss man auch Selbstliebe haben. Und diese Selbstliebe, wie sie von Gott geschenkt wird, können wir eigentlich auch nur haben, wenn wir erlebt haben, dass Gott uns in allen Dingen freundlich ansieht. Ich bin mir sicher, dass wenn wir das erlebt haben, dass Gott uns freundlich anblickt, dass Gott uns Würde verleiht und dass unser Wert als Kind Gottes eben nicht davon abhängig ist, was wir in dieser Gesellschaft so bedeuten, für einen Status erreichen, für das, was wir arbeiten, für das, was wir schaffen, das, was wir leisten können, dass es uns dann mit Gottes Hilfe und Kraft gelingen kann, unseren Mitmenschen genauso freundlich anzublicken, nicht zu übersehen und eben diese Würde zu sehen, die er oder sie vor Gott hat, ganz egal, was er in der Welt bedeutet. Mir gelingt das leider nicht immer so, wie ich mir das wünschen würde. Und vor allem nicht aus eigener Kraft, das merke ich immer wieder. Egal, wie sehr ich es auch versuche, das aus eigener Kraft zu schaffen, stattdessen muss ich immer wieder neu einsehen, dass ich in dieser und jener Begegnung alles andere als liebevoll war. Und dann schäme ich mich, so ähnlich wie die Leute aus dem Predigttext, die gegen Jesus waren, weil sie etwas nicht geschafft haben, das doch eigentlich ganz einfach sein müsste. Und dann kommen die Selbstzweifel, die an meinem Selbstwertgefühl nagen und was dann in der Konsequenz es wieder schwerer macht, mein Gegenüber so zu lieben, wie ich mich liebe, weil ich mich in dem Moment vielleicht gar nicht mal so sehr selbst liebe. Und ihr merkt schon, das ist irgendwie ein Teufelskreis. Aber Gott ist derjenige, der diesen Kreis immer und immer wieder durchbricht und durchbrechen kann, indem er mir und dir seine Liebe und seine Gnade zuspricht. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist wertvoll, weil du mein Ebenbild bist. Ich vergebe dir. Ich bin ein Gott, der dich sieht, auch wenn dich sonst niemand beachtet. Das ist etwas, was ich mir selbst auch immer wieder zusprechen lassen muss von Gott. Bei der Frau aus unserem Predigtext werden all diese Wahrheiten an ihrem Körper manifest und offenbar. Sie erlebt hier einen Vorgeschmack auf den ewigen Sabbat, auf das Reich Gottes. Wir aber leben in dieser Spannung darin, dass diese Dinge jetzt schon für uns gelten und uns Kraft schenken können, aber das Reich Gottes eben doch noch nicht endgültig errichtet ist. Trotzdem wünsche ich dir sehr, dass du das erleben darfst. Dass Gott dir diese Dinge zuspricht, dich aufrichtet und dir hilft, all das zu tragen, was schwer auf deinen Schultern liegt und deinen Rücken beugt. Amen.